Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tribüne Est, dem Podcast für die Freunde des belgischen Fußballs und natürlich insbesondere die Freunde von Royal Union Saint-Gilloise. Wir blicken heute gemeinsam auf eine sehr bewegte Phase des Traditionsvereins. Man ist Spitzenreiter in der Liga, man hat den Auftakt im Pokal vor sich und die beiden ersten und damit historischen Auftritte in der Champions League sind Geschichte. Hinzu kommt ein offenes Stadionprojekt und natürlich das Thema, was alles überwiegt, der Abschied vom Meistertrainer, der für viel Gesprächsstoff sorgt. Und wenn ich gemeinsam sage, dann meine ich natürlich gemeinsam mit Justus. Herzlich willkommen, schön, dass du Zeit gefunden hast und wieder zu Gast im Podcast bist.
Ja, bonjour, tout le monde. Schön, dass ich hier sein darf, wieder.
Ja, das klingt ja nach einem gut gelaunten Justus, was natürlich in Anbetracht der Themen etwas überraschend ist. Und ich glaube, wir kommen dann auf so richtig gut gelaunt, ist also bestimmt nicht. Lass uns erstmal über die Liga sprechen. Und da sieht es ja eigentlich ganz gut aus, rein formell, denn unser Verein ist Spitzenreiter. Wie würdest denn du den bisherigen Saisonverlauf und vielleicht kann man nach dem letzten Spiel gegen das Spitzenteam vom FC Brügge, kann man schon so sagen, auch so ein bisschen sagen, wie ist denn jetzt Union in die Saison gestartet? Bist du damit zufrieden? Sind die Punkte, ja, passen die zur Leistung oder etwas mehr als die Leistung ist? Wie würdest denn du einfach den Saisonauftakt jetzt beschreiben?
Also ich fand ihn sehr solide bis ganz schön gut eigentlich. Luft nach oben ist immer, aber wenn man es vergleicht mit letztem Jahr, haben wir eine Saison, wo wir sehr oben mitspielen, schon am Anfang der Saison. Und die Frage ist halt so ein bisschen, zieht sich das bis zu den Playoffs und dann vor allen Dingen auch in den Playoffs durch? Das ist halt diese Saison noch, nächstes Jahr ist es ja, wird es ja so klassisch, wie man es aus der Bundesliga kennt, mit 18 Mannschaften und ohne Playoffs. Aber diese Saison gibt's ja die Playoffs noch, deswegen immer wenn wir sehr gut in die Saison gestartet sind, gab es einen Einbruch, den gab es in der Regel bei den Playoffs, seitdem wir in der ersten Liga wieder spielen. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es diesmal einen Einbruch entweder früher oder halt gar nicht gibt. Auch wenn wir jetzt schon, das meintest du mit dem, nicht ganz so glücklich sein. Man könnte natürlich jetzt auch von einem kleinen Einbruch reden, aber da die Gesamtmengelage, da kommen wir gleich sicher noch zu. Andererseits, wir sind 3 Punkte vor Club Brügge. Wir haben super viel Unruhe im Team nach wie vor und das muss sich halt alles erstmal sammeln. Und wenn man das als von der Tabellenspitze aus sich sammeln kann, ist es letztendlich eine ziemliche Luxussituation. Andererseits, ich war in Brügge, das Spiel war ganz okay, aber ich glaube, das Newcastle-Spiel lag unseren Spielern mehr in den Knochen als Brügge das Spiel in Atalanta und Brügge wollte halt gewinnen und wir waren halt mit Unentschieden zufrieden irgendwie, das war so auch der Tenor in den belgischen Medien, ich denke, dass das ganz gut zusammenpasst. Stand jetzt ist Brügge auch einfach besser, so kann man dann auch so sagen, so wir brauchen einen glücklichen Tag oder einen sehr konzentrierten Tag, so wir haben ja gegen die schwächeren Mannschaften immer überzeugend gewonnen, aber eigentlich immer mit dem besten Fußball und halt auch, als wir Off-Tage hatten, haben wir dann halt, standen halt 3 Punkte. Damit wird man Meister, muss man halt auch sagen. Aber nicht, wenn man in einer Liga mit diesem Club Brügge spielt und sich nicht steigert. Aber da zur Entwicklung kommen wir ja sicher gleich noch. Ich sehe da keinen Grund zu Unfreude oder um meine Freude zu trüben, ganz ehrlich. Es wäre schön, wenn wir die Meisterschaft wiederholen können. Das entscheidet sich erst im Frühjahr mit den Playoffs. Bis dahin arbeitet man an einer guten Ausgangssituation. Club Brügge hat das ja letztes Jahr eigentlich versäumt und ist deswegen sind wir ja auch überhaupt nur Meister werden können. So, also Club Brügge hat ja auch die beste Playoff-Saison ihrer Geschichte gespielt letzte Saison, das darf man ja auch nicht vergessen. Und hatte halt das Pech, dass es zeitgleich war mit unserer noch viel besseren Playoff-Saison.
Wir haben 10 Spiele hinter uns, davon haben wir 7 Mal gewonnen, 2 Unentschieden und eben die letzte Niederlage, die hast du schon angesprochen bei FC Brügge, also eine hervorragende Situation, man ist an der Tabellenspitze. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass um die Interpretation des Spiels bei Club Brügge es unterschiedliche Aussagen gibt. Also wenn ich habe viele Aussagen gelesen, die waren so genauso wie deine, das war völlig verdient. Und andere, die wiederum gesagt haben, naja, wenn man seine Chancen nicht nutzt, dann passiert das so. Und wir haben unsere Chancen genutzt, aber wir hätten auch die Chancen zum Unentschieden beziehungsweise zum Sieg gehabt. Also auch unser Kapitän ist da durch solche Äußerungen aufgefallen. Du bleibst bei deiner Auffassung, das war ein verdienter Sieg des FC Brügge und den können wir im Moment so nicht schlagen. Andersrum, es braucht einen wirklich guten Tag, um FC Brügge aktuell zu schlagen.
Ja, oder einen schlechten Tag für die. Oder, also, weiß nicht, ein richtig guter Tag. Vielleicht reicht auch ein Tag aus, wo alle sehr konzentriert sind, wirklich nochmal Fehler abgestellt werden und dann ein Quäntchen Glück dabei ist oder halt nochmal irgendwie mehr Wille abgerufen wird. Aber so sehen halt die richtig guten Tage bei Union auch aus, ne? Also, andererseits, also, ja, sie sind nicht uneinholbar irgendwie besser als wir, das würde ich auf keinen Fall sagen. Und es hat sich ja auch ein bisschen in der Psychologie was ein bisschen damit zu tun, dass wir jetzt einfach in so ein kleines Loch gefallen sind und die Aufgabe wird halt sein, da kein großes Loch draus zu machen. Und also die nächsten Spiele, die nächsten Wochen werden da auch entscheidend sein. Es ist eine Floskel, aber ich kann die unterlegen, warum ich die hier nutze. Das machen wir dann später auch noch. Ja, Club Brügge ist jetzt auch nicht auf dem Niveau von Atalanta zum Beispiel. Atalanta hat Club Brügge auch geschlagen, weil sie besser waren, obwohl das vom Ergebnis her knapper war als unser Spiel gegen Newcastle. Ich denke, es ist die belgische Liga, es ist dieses Playoff-System, das entscheidet sich alles erst im Frühjahr. Club Brügge ist nicht unschlagbar, das hat man auch gesehen, wir sind nah dran. Wir sind aber dann doch ein Stückchen, also so ein Schrittchen hinterher und das Schrittchen kann sogar in der Tagesform schon eingeholt werden, kann aber auch ein bisschen, also wenn es sich jetzt entgegengesetzt entwickelt, kann das auch größer werden. So, und letztendlich muss man halt auch einfach sagen, Club Brügge hat halt auch den besseren Kader, so nominell Marktwert und so weiter. Und wir haben ja die Meisterschaft auch gewonnen, als das Star-Potenzial unseres Kaders nochmal kleiner war als die Jahre davor eigentlich. Vom Sturm vielleicht mal ab. Und so die besten Spieler waren defensive Mittelfeldspieler. Spielentscheidend auch. Aber insofern, ja, das ist jetzt aus meiner Sicht dann auch wieder zu früh zu sagen, wie es alles ausgehen wird. Es kann natürlich sein, wenn man jetzt in so ein Loch fällt, dass dann Brügge an einem vorbeizieht und das auch in den Playoffs dann irgendwann schwierig wird und einen sehr, sehr steil bergauf bedeuten würde, nach oben zu gehen. Andererseits, alles bis zu den Playoffs ist halt so ein bisschen Vorgeplänkel. So, also jeder Tabellenführer der letzten Jahre, der in die Playoffs gegangen ist, ist ja nicht Meister geworden, wenn ich das richtig sehe.
Ja, zumindest kann man zumindest sagen, es gibt da keinen Automatismus, offensichtlich sogar in andere Zusammenhang. Aber jetzt vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die das noch so gar nicht so richtig verstehen, diese schlechte Laune. Denn Union ist Spitzenreiter, hat 3 Punkte Vorsprung vor dem FC Brügge bzw. Club Brügge und 5 Punkte vor Anderlecht, gegen die man auch gewonnen hat. Wenn du so auf die Tabelle, also vielleicht nochmal die hören, die schlechte Stimmung hat was zu tun mit der Champions League, auf die wir gleich kommen, und das letzte Spiel, und hat was zu tun mit den Entwicklungen um den Meistertrainer, oder die schlechte Stimmung, die Unsicherheit bei der Bewertung, wie das dann auch so weitergeht und ob diese Tabellenführung eben auch so Bestand haben kann. Lass uns vielleicht nochmal zusammen auf die Tabelle schauen der belgischen Liga. Also Union als Spitzenreiter ist was Schönes, kann man sagen, Meister kann man auch erwarten. Ich denke, rund um diesen Sommerwechsel dieser Vielzahl von Spielern, die bei Union schon eine gewisse Tradition haben, aber man hat das Gefühl, diesmal war es noch etwas mehr und insbesondere zum Schluss nochmal welche, die nicht erwartet wurden, dass sie wechseln. Ist das schon sensationell, der Platz 1? FC Brügge ist nicht überraschend, Anderlecht ist nicht überraschend. Inwieweit überrascht dich der nur, in Anführungsstrichen, 7. Platz von Genk?
Ich finde Anderlecht schon überraschend, um dann nochmal kurz drauf zurückzugehen. Die sind stärker dieses Jahr als die letzten paar Jahre und scheinen sich ein bisschen gefangen zu haben. Ob das aber gleichzeitig in den Spielen gegen die Top-Mannschaften hat sich halt auch gezeigt, dass das wahrscheinlich wieder nur für den 3. Platz reichen wird. Aber das würde ich nicht aus den Augen verlieren. Ja, Genk hat halt einen schwachen Start. Der Trainerstuhl von Thorsten Fink ist auch so ein bisschen am Wackeln. Aber da wird sich zeigen, bis jetzt finde ich das gut, dass sie so lange an ihm festhalten. Es muss sich jetzt aber halt was passieren. Ich hoffe, dass die Länderpause, also aus einer Gangsicht, genutzt wird, dass sie da mehr Stabilität reinbringen und dann auch die Punkte holen, die sie einkalkulieren müssen, um halt oben anzugreifen. Es zeigt sich halt, dass sobald eine Mannschaft irgendwie einen Formtief hat, ziehen halt andere Mannschaften dran vorbei. So, und das, wenn wir es gegen Club gewonnen hätten, wäre es natürlich eine andere Sachausgangslage gewesen. So, aber jetzt zeigt sich halt auch schon ein sehr enges, gar nicht sehr enges, aber einigermaßen enges Tabellenfeld, wo niemand wirklich davonziehen kann bis jetzt. Und wo Form Tiefen eher ausschlaggebend zu sein scheinen als Form Höhen, würde ich jetzt mal so sagen. Weil bis jetzt alle Mannschaften, wenn man jetzt unseres ganz am Anfang der Saison mit dem Supercup und dem Auftakt in Antwerpen. Und dann jetzt sind wir ja schon, wenn man das so will, in so einem zweiten leichten Tief. So, und bis jetzt haben das halt alle Mannschaften bis auf Genk, die oben mitspielen wollen. Okay, Standard hätte man reinrechnen können, irgendwann ursprünglich, die sind jetzt ja weiter abgeschlagen, haben das geschafft, sich aus den Tiefen wieder rauszuarbeiten.
Bei Genk darf man halt nicht vergessen, ne? Im letzten Jahr Spitzenreiter der ersten Runde, also mit 68 Punkten, 9 Punkte vor Club Brügge und immerhin 13 Punkte vor dann dem Meister Union. Das ist schon beeindruckend und auch so dann doch überraschend, dass man in diesem Jahr an diese Leistung so gar nicht anknüpfen kann. Aber das hast du ja gerade ganz gut auch beschrieben. Schauen wir mal, wie sich das letztendlich entwickelt. Standard hast du so, hättest du das so erwartet?
Also im Bereich des Möglichen behalten, sowohl diesen anfänglichen, dass es so gut lief und dann da auch so ein Enthusiasmus entsteht und die sich, der das vielleicht weiter trägt, als es eigentlich die Qualität des Kaders vermuten lassen würde. Als jetzt auch dieser Einbruch, das sind völlig normale Sachen, die halt über so eine normale Saison einfach passieren, würde ich jetzt mal so sagen. Standard hat unglaubliches Potenzial, was die Begeisterung angeht von den Fans und dem Drumherum so, und muss halt immer aufpassen, dass es daran nicht sich kaputt macht. Gleichzeitig ist aber die Stabilität gerade finanziell halt viel kleiner als die in Anderlecht. Im Prinzip muss man, es ist ja jetzt auch der zweite oder dritte Neuanfang, nachdem man sich mit Investoren verhoben hat im Prinzip. Und ja, also wirklich humble, wirklich irgendwie bescheiden sind sie da natürlich nie, wenn es um Fußball geht, von der Selbstwahrnehmung. Gleichzeitig ist es aber so, dass sie sich in diese Underdog-Rolle mittlerweile reingefunden haben, so ein bisschen, glaube ich. Ist so mein Eindruck vom Umfeld her, bei den Spielern sowieso. Das sind halt eher Leute, die zweite oder dritte Chancen ergreifen wollen. War ja auch ein paar Ex-Union-Spieler dabei oder sind. Insofern, ich hoffe, dass es da gut geht. Ich glaube, ein Standard Lüttich, das oben angreifen kann in der belgischen Liga, ist besser als eins für den belgischen Fußball, das irgendwie um seine Existenz bangen muss oder um die Teilnahme, also dass sie eher um Europa mitspielen als um was anderem.
Vielleicht was da noch interessant ist mit dem Blick auf die Fanszenen, ist das richtig, dass, also Standard spielte vor kurzem im Anderlecht, manche sprechen dort auch, also deutsche Medien sprechen da auch vom Derby. Das ist immer so diese Schwierigkeit dieses Begriffs, der passt da überhaupt nicht. Also es ist offensichtlich ein Klassiko oder in Spiel zweier bedeutender Vereine, wenn man die Geschichte des belgischen Fußballs anguckt, aber Derby ist es nun nicht. Aber was besonders war, dass Fans 2 Jahre von Standard nicht zugelassen waren und jetzt das erste Mal wieder rein durften.
Ich glaube, da gab es auch keine krassen Zwischenfälle, aber vielleicht ist es an mir vorbeigelaufen. Ja, das ist, also in Belgien sind natürlich die Fanrechte für Auswärtsfans viel kleiner als die für in Deutschland. Da kommt man dann auch schnell zu dieser berüchtigten Diskussion über den Kombibus, dass man halt nur mit einem Reisebus zum Auswärtsblock fahren darf und nicht irgendwie frei anreisen kann. Und wenn es dann trotzdem weiterhin eskaliert, was es die letzten Jahre immer auch wieder mal gegeben ist, weil zwischen diesen beiden Mannschaften, den Fans, den Anhängern dieser beiden Mannschaften, kann es dann auch schnell zu einem Ausschluss kommen, viel schneller als in Deutschland. Das ist natürlich nicht cool für die Fanszenen, die sich zu benehmen wissen. Und alle, die leiden da, denke ich, am meisten drunter. Ich glaube, die Politik ist halt einfach so ein bisschen ideenlos, was den Umgang mit solchen Problemen umgeht. Die Clubs nicken dann immer alles ab und setzen es dann sehr willkürlich um, was irgendwie im Zusammenhang mit dem Verband und der Politik beschlossen wird und der Polizei. Und sowas, also kommt dann dabei raus. Also die Fanrechte sind die drunter leiden, was ja aus der deutschen Sicht jetzt auch keinen verwundern sollte, weil das genau die Warnungen sind, die ja auch viele organisierte Fernsehen im Zweifel bei solchen Gemengelagen aussprechen. Und die Rechte des Einzelnen natürlich. Ja, ich kann da jetzt nichts weiter zu sagen. Ich erwarte bei solchen Spielen nicht, dass sich alle irgendwie benehmen. Und ich denke, dass dann manche Leute auch über die Stränge schlagen und ja, letztendlich dann alle drunter leiden. Und nicht immer nur der eigene Eingang.
Mal weg von der Tabelle, so grundsätzlicher Blick nochmal auf unser Team. Wie würdest du die Breite des Kaders, jetzt wir haben 2 Auftritte in der Champions League, wir haben die in der Liga. Glaubst du, der Kader ist gut und breit genug aufgestellt, um eben in 3 Wettbewerben erfolgreich spielen zu können?
Ich denke, der Kader ist nicht breiter, als es der im letzten Jahr war. Und im letzten Jahr, gut, der Pokal fiel dann zur Hälfte der Saison back. Europa eine kurze Zeit später. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Champions League uns irgendwie über den Februar hinaus noch groß belasten wird. So schade das auch ist. Als Bonus nehme ich das natürlich gerne mit. Und wenn man das dann so ansieht, hat der Kader dann gereicht, um Meister zu werden in der wichtigen Playoff-Phase der Saison. Und bis jetzt, wenn man Champions League oder Europa League, ist natürlich schwerer zu vergleichen, aber wir hatten auch nicht viele Punkte am Anfang der Saison in der Europa League letzte Saison. Und es hat trotzdem gereicht, um weiterzukommen. Und in der Liga sind wir viel weiter, als wir das letztes Jahr waren. Auch wenn wir jetzt gerade einen Schritt zurückgehen in der Trainerfrage, finde ich, hab das Gefühl, ich hätte gerne einen breiteren Kader. Ich denke, jeder hätte das. Ich weiß nicht, wie das mit den Finanzen aussieht bei dem Club. Ich glaube, da bleibt uns nichts anderes übrig, letztendlich als der Führung zu vertrauen, die das jetzt zu verantworten hat, was sie da ausgeben können und was nicht und wann finanziell die nächsten Schritte irgendwie möglich sind, die aus meiner Sicht sportlich langsam wünschenswert werden. Aber natürlich aus so einer, der Verein muss solide wirtschaften und stabil sein und kann mal mitspielen oben, aber hat jetzt auch nicht den Anspruch, irgendwie jedes Jahr Meister zu werden, denke ich. Also cool, wenn wir Meister werden, aber nicht so wie irgendwie ein Bayern München. Wenn wir jetzt nicht Meister werden, ist es keine Katastrophe. Wenn wir 4-0 gegen Newcastle verlieren in der Champions League, ist das in der Höhe, wenn das dann in der Höhe ein bisschen zu hoch ist, ärgerlich. Aber trotzdem jubeln die Fans weiter, auch nach dem Spiel. Es gibt keine Pfiffe, es geht keine Kritik hoch. Und da sind wir halt von den Ansprüchen, die andere Champions-League-Mannschaften und andere nationale Meister formulieren, noch relativ weit weg, denke ich. Und das ist auch gesund so.
Gibt's einen Spieler, der dich besonders positiv beeindruckt hat? Und natürlich gibt's auch die Frage, gibt's einen Spieler, von dem du eher enttäuscht bist?
Ich fand Thomas Davids Saisonanfang noch nicht so gut insgesamt. Er hat das schöne Tor in Eindhoven gemacht, was natürlich geiles erstes Champions-League-Tor. Er wird zu einem wichtigen Stütz in der kanadischen Nationalmannschaft gerade. Oder ist das schon? Ich finde ihn jetzt in der Liga, hat er noch nicht das abgerufen, was ihn in den Playoffs ausgemacht hat. Das ist schade, dass da die Beständigkeit nicht da ist, wie ich sie mir gewünscht hätte. Was es aber nicht heißen soll, dass ich ihn nicht einsetzen würde oder denke, dass er nicht eingesetzt werden sollte. Was er kann, hat er allen gezeigt. Und ich hoffe, dass es mit dem Abrufen beständiger wird an der Stelle. Positiv überrascht, ja, ich finde Sorgan ist also jetzt nicht überrascht im Sinne von, das hätte ich ihm nicht zugetraut, aber dass er sich so schnell findet und so schnell der Ankerpunkt des defensiven oder hinteren stehenden Mittelfelds ist schon eine sehr positive Entwicklung, die man hervorheben kann und wo man ihn auch stark loben sollte. Vielleicht nicht so stark, dass er noch ein bisschen bei Union bleibt natürlich. Schade, dass er nicht länger mit Van Houten gespielt hat. Das haben wir ja schon besprochen, letzten Mal, glaube ich. Da hätte ich das uns allen gewünscht, dass diese Achse länger zusammenbleiben kann. Und dadurch, dass seine Mitspieler, Patrice zum Beispiel, spielt, finde ich auch ziemlich gut. Und Van der Perre wird auch stark besser. Aber die haben noch nicht das Niveau von dem Van der Houten. Und da ist dann vielleicht auch der Punkt, wo man sagen kann, da sind wir zurzeit noch schwächer, als wir das zum Ende der letzten Saison waren. Was aber auch okay ist. Wie gesagt, die Saison ist lang und solche Sachen müssen sich finden.
Dann schauen wir, wie es in der Liga weitergeht. Wie gesagt, 10 Spiele haben wir hinter uns. Das nächste Spiel steht am 18. Oktober auf dem Plan gegen Charleroi. Ja, und 20.45 Uhr ist Anpfiff im wunderbaren Stadion. Habe ich das richtig gesehen? Die Fassade ist gerade umhüllt. Was ist da der Hintergrund? Ist da was abgefallen oder was ist da der Hintergrund?
Ich glaube, das ist prophylaktisch im Sinne von, dass da nichts irgendwie konkret kaputt gegangen ist. Aber das ist ja eine denkmalgeschützte Fassade, die halt auch entsprechend alt ist, schon über 100 Jahre, die halt einer gewissen Pflege bedarf und da muss, um die 50 zu pflegen und die Statik zu überprüfen und so, muss man das dann auch eingerüsten natürlich. Und es ist natürlich schade, gerade für die Fans, die jetzt das Stadion besuchen zum ersten Mal, dass dieser, der schöne Aspekt so ein bisschen wegfällt. Man erahnt es noch so ein bisschen, wenn man da ist, aber was sie leider nicht gemacht haben, ist, dass sie so eine Plane vor die Fassade gebaut haben, also benutzt haben, um das Gerüst einzuhüllen, wo die Fassade draufgedruckt ist. In Polen hat man das manchmal gemacht, wenn man ältere Gebäude restauriert. Das hätte sich da angeboten, aber ist jetzt auch nicht so. Ja, ist halt so. Also wir sollten die Sachen, die uns ausmachen, da auch pflegen. Und ich finde, wir sollten dann jetzt nicht Geld verbrennen, indem wir sagen, das kann jetzt nur in 2 Monaten im Sommer passieren. Sondern dass da sollte man sich an den normalen marktüblichen Sachen irgendwie konzentrieren. Ich hoffe, dass es nicht so endet wie der Justizpalast in Brüssel, dessen Eingerüstung ja schon auch denkmalgeschützt sein könnte. Und wo, wenn sie die Statik überprüfen, müssen sie ein zweites Gerüst vor das alte Gerüst bauen, weil das alte Gerüst einsturzgefährdend ist. So, ich hoffe, dass es irgendwie zum Ende der Saison hin wieder weg ist. Und ich meine, stellt euch vor, wir werden jetzt nochmal Meister oder Pokalsieger und haben dann dieses Gerüst vor der Fassade, das am Anfang von der Saison zu machen, ist auch völlig richtig.
Alles nachvollziehbar, nur der ein oder andere wird etwas überrascht sein, wenn er dort hocken geht und sagt, Mensch, das sah da auf den Fotos, die ich mir so angeguckt habe, ganz anders aus. Das ist der Hintergrund. So, lass uns von der Liga in den Pokal kommen. Wir hatten in den letzten Episoden ein paar Orientierungsschwierigkeiten. Jetzt wissen wir, am 8. September gab es die Auslösung des 1/16-Finals. Und dort kommen das erste Mal dann die Vereine aus der ersten Liga mit in den ganzen Topf. Und den Gegner, den darfst du vorstellen.
Das ist die Union Tübis. Ich glaube, die sind auch Royal, oder?
Also ich habe ein Royal gefunden, ja.
Die Royal Union Tübis. Tübis ist ein französischsprachiger Ort entlang eines Kanals, der von Brüssel nach Süden führt, der im Norden dann irgendwann Richtung See, also ich glaube über Antwerpen in die See geht. Oder in Antwerpen dann an die Schelde und dann in die See. Und ja, ist ein schöner Ort, wo zum Beispiel auch das belgische Äquivalent des Kölner Kellers stattfindet. Also wo die VAR-Schiedsrichter sitzen und wo auch ein Trainingsgelände für den belgischen Fußballverbund ist. Französischsprachig nah, aber also die nächste Stadt an dem Kanal ist Halle, die ist schon niederländischsprachig und danach ist man schon in Brüssel. Ist aus Brüssel als Auswärtsfahrt, wenn das Wetter mitspielt, eine schöne Radtour und wenn die Polizei sagt, ihr müsst nicht mit dem Bus kommen, was da passieren kann. In der zweiten Liga durften wir auch immer frei anreisen. Leider ist der Zweitligaverein, das war nicht Union, sondern ein anderer, pleite gegangen und jetzt stößt Union da in diese Gefilden, also die Union Tübis. Und die Spieler, es gab ein Video, als die Losung bekannt kam und vielleicht hat man das verfolgt, dass Ross Sykes sich sehr gefreut hat, dass Newcastle in die Champions League Pot gekommen ist für uns. Ähnlich, also die Freude von über den Royal oder den Tübis Spielern, dass wir zu Besuch kommen, war noch größer, fand ich. Mhm. Das war wirklich
ein sehr schönes Video.
Schön anzusehen, das Video. Da, die Vorfreude scheint groß zu sein. Wir hatten in Tübis, auch wenn es man sich so ein bisschen geneckt hat, würde ich mal sagen. Also es gab schon Gesänge, wo man sich so ein bisschen belustigt hat über gegenseitig. Wir hatten da nie Probleme, die waren uns immer okayisch gesonnen. Das war nicht irgendwie gewalttätig oder aggressiv, sondern auch wenn es jetzt keine Liebe irgendwie ist zwischen oder Fanfreundschaft zwischen den Fans. Ich denke, dass wir uns freuen, dahin zu fahren mal wieder. Das Stadion war in der zweiten Liga eigentlich eins der größeren und schöneren. Ist jetzt aber, glaube ich, so ein bisschen am Verfallen. Ich habe aber trotzdem gute Erinnerungen an die Auswärtsfahrten dahin und freue mich da einfach dahin zu fahren. Und natürlich muss man sie weghauen, das ist jetzt keine Frage als amtierender Meister. Diese Vorfreude von den Spielern kommt sicher auch daher, dass man sich halt mit dem Meister messen kann und nicht mit irgendeinem abschiedsgefährdeten Erstligisten, weil das ist, gegen die rauszufliegen, ist ja immer noch mal ärgerlicher, denke ich. So, das ist alles gesagt. Die Schlagzahl wird halt jetzt erhöht. Das Spiel, aber da kommen wir wahrscheinlich zum Ende hin noch zu, ist unter der Woche in 2 Wochen oder ja, nächste Woche ist Inter.
Genau, es ist am 29. Oktober.
Mhm. Genau. Und also wir haben jetzt ein paar englische Wochen mit der Champions League und diesem Spiel vor uns. Und da muss man natürlich aufpassen, dass die fehlende Kaderbreite, die für den Deutsch, also aus deutscher Sicht auch für den Zweitligisten wahrscheinlich zu klein wäre, dass die uns da oder relativ klein wäre, ist, uns da nicht irgendwie schadet, aber bis jetzt ist das immer geschafft worden. Warum sollte das jetzt aufhören?
So ist es. Da muss man natürlich aufpassen, dass man dort nicht, ja, das ist immer schwierig, so ein Pokal, weil jeder sagt, man muss das gewinnen, ne? Und dann gibt's da eben doch die Überraschung. Aber gehen wir mal davon aus, klarer Favorit sind wir. Wie heißt der Spieler, der bei uns gespielt hat? der dort spielt?
Nicolas Racel.
Genau, der hatte sich auch auf seinem Instagram-Post sehr gefreut oder Kanal seiner Freude Ausdruck verliehen über das Spiel. Und die Diskussion, die ich jetzt vernehme, ist tatsächlich die um diesen Kombibus. Du hast es ja ganz bildlich mit dieser Radtour beschrieben, ob es tatsächlich auch zu diesem Pokalspiel unbedingt eine Kombibuspflicht gibt. Offensichtlich wird das seitens der Polizei diskutiert, aber da wird man ja irgendwann auch was Offizielles erfahren.
Ja, in der Regel erfahren wir das, wenn die Tickets, Infos an die Fanclubs weitergegeben werden, was in der Regel so 2 Wochen vorher ist. In letzter Zeit wird es weniger Zeit und das ist als Fanclub natürlich doof, weniger Zeit zu haben, sowas zu organisieren. Wir werden es sehen. Mehr lässt sich dazu nicht sagen. Ja, Nicolas Racel war so ein bisschen einer der Stars, als ich zur Union gefunden habe eigentlich. Also der kam, glaube ich, 2 Jahre nach meinem Dazustoßen in der 2. Liga und war bei den Fans eigentlich immer ganz gut gelitten und hat halt jetzt auch gesagt, dass er halt die alten Zeiten noch so miterlebt hat, als die Duschen noch nicht so toll waren und man eher kalt duschen musste. Und sieht das natürlich auch so ein bisschen dann als Möglichkeit, sich zu messen mit den Leuten, die sich quasi in das von ihm gelegte Bett gelegt haben. Aber das wird nochmal spannend, auch wenn, ich meine, von den Leuten, die ihn ersetzt haben, ja auch schon, sind ja 3 Generationen neuer Spieler. Ich glaube, nur Burgess kommt da irgendwie ansatzweise in die Nähe. Und dem traue ich zu, dass es kein Problem gewesen wäre, kalt zu duschen.
Das denke ich wohl auch. Aber wenn wir bei Pokal sind, der Sohn hat die Übertragungsrechte bekommen. Wie ist denn die Stimmungslage rund um der Sohn und die Liga-Übertragung? Gibt es da mittlerweile eine Vereinbarung, dass es auch im linearen TV kommt oder nach wie vor nicht?
Es wurde sich geeinigt, dass die Highlights und dann andersrum auch die Moderatorin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, also die öffentlich-rechtlichen Sender, es gibt ja französischsprachige und niederländischsprachige in Belgien und auch der deutschsprachige Sender, haben sich geeinigt, da bestimmte Rechte miteinander zu teilen, Highlight-Rechte und halt dann andererseits das Kommentatoren auch für DAZN mit kommentieren, weil die Star-Kommentatoren in Belgien nicht bei DAZN und am Vertrag stehen. Was nicht passiert ist, ist, dass sich geeinigt wurde mit den beiden Anbietern vom Digitalfernsehen, Proximus und Telenet, meine ich. Und Proximus ist halt so ISDN-basiert und Telenet dann kabelbasiert. Und das heißt in der Praxis halt, dass die Live-Rechte weiterhin nur bei DAZN liegen, was in dem Vertrag, den DAZN mit der Liga gemacht hat, eigentlich gar nicht vorgesehen war. Da stand drin, dass DAZN diese Rechte weiterverkauft. Und dass der Vertrag nochmal angepasst werden muss zwischen DAZN und der Liga. Was der Vertrag, also diese Anpassung, sieht der Vertrag allerdings vor, dass danach verhandelt wird. Es hört sich so an, also offiziell sind die Verhandlungen an der Stelle noch nicht beendet, aber es hört sich so an, als würden alle Beteiligten in Resignation verfallen und sich damit beschäftigen, dass halt dieses Duopol von diesen beiden Sendern nicht zu dem Preis kommt, den DAZN sich vorstellt an der Stelle. Und DAZN der Meinung ist, dass es dann für sie von Vorteil ist, wenn Leute halt DAZN-Abos abschließen müssen, die im Preis her zurzeit wenig günstiger sind als in Belgien, als im Vergleich zu Deutschland, muss man dazu sagen. In einem Land, wo eigentlich alles teurer ist als in Deutschland, bis auf Pommes. Und ja, das ist so ein bisschen die Situation. Man findet es unglücklich für den belgischen Fußball. Das wird natürlich Leute noch mehr dazu bringen, halt den belgischen Fußball weniger zu verfolgen und sich mehr auf die großen Ligen zu stürzen, was in Belgien natürlich noch mal ein ganz anderes Problem ist als in Deutschland. Und man wird sie sehen, wie es da weitergeht. Ich glaube nicht, also das Fernsehgeld ist halt nicht der entscheidende, also ist ein Faktor für die Kalkulation der belgischen Vereine, aber halt viel weniger als in England oder Deutschland. So in die Mischung, in Belgien werden halt diese Business-Boxes und die Hospitality-Einnahmen sind wohl zurzeit sehr wichtig und da ist wohl auch noch Luft nach oben. So, und dann halt der Verkauf von Spielern macht dann natürlich ein größeres Budgetpunkt auf als irgendwie bei deutschen Mannschaften insgesamt. So, und man wird sich zeigen, wie es sich weiterentwickelt. Ich kann da wenig zu sagen. Bin jetzt schon lange für meinen belgischen Fußball bei DAZN, weil das einfacher ist für mich, das zu verfolgen, weil ich diese Digi-Boxen gar nicht habe. Also ich habe keinen Vertrag mit den Anbietern, die es jetzt nicht zeigen. Von daher betrifft mich persönlich das halt weniger.
Und dann sind wir auch bei der Champions League. Da hast du sicherlich DAZN nicht gebraucht, weil du live vor Ort warst und Es gab im Prinzip zwei historische Spiele, nämlich das erste Spiel in der Champions League war ein Auswärtsspiel und das erste Heimspiel in der Champions League, ja, wobei Heim natürlich etwas schwierig ist, wenn man in wenn man das Stadion von Anderlecht muss. So, dann, deswegen haben wir vielleicht mit dem neuen Stadion noch diesen Titel, erstes Heimspiel, dann haben wir vielleicht sogar noch offen. Das Debüt in Eindhoven war ein absoluter Höhepunkt, ein 3:1-Sieg und unglaublich, ja, euphorisch, glückliche Fans, Mannschaft. Das war was Besonderes, zumindest vom Ergebnis her und auch vom Spielverlauf. Wie hast du das so wahrgenommen?
Ja, ich war ja vor Ort, ich war sehr euphorisch, ich hab's kaum glauben können, aber dieses, dass man auswärts irgendwo hinfährt, den Gedanken hat, ja, kann jetzt auch schief gehen und dann da irgendwie 3-1 gewinnt. Hatten wir ja auch schon zum Beispiel in Berlin oder 2-1 dann, nee, du hast nicht sogar auch ein 3-1 in Frankfurt oder ein 2-0. So, insofern ist dieses Ungläubige, da in so einem Stadion stehen und denken, wir ziehen hier jetzt gerade diese Mannschaft ab, die nominell eigentlich viel größer ist als wir und die das auch überhaupt nicht erwartet haben. Das ist jetzt nicht das allerneueste Gefühl für jemanden, der mit Union schon öfter auch also gerade europäisch ins Auswärts mitfährt. Gleichzeitig ist es natürlich immer wieder schön. Also ja, Eindhoven wusste nicht, was ihnen da passiert. Eindhoven hat uns auch nicht ernst genommen auf bestimmten Ebenen, sicher nicht auf der Fanebene. Und ich meine, da hat einfach alles gepasst. Und bei Eindhoven hat er dann auch ein bisschen Pech. So, ne, wie also genau, man hat kein Glück und dann kommt noch Pech dazu quasi. Ganz so schlimm war es nicht. Das war auch viel hausgemacht, was nicht funktioniert hat. So, ich denke, dass wir fast auf einer Höhe sind mit dem Verein und wir hatten einen sehr guten Tag in dem Moment und eigentlich auch einen ganz guten Saisonstart und Eindhoven hatte halt eigentlich einen schlechten Saisonstart und da auch einen schlechten Tag gehabt und dann gewinnt man 3-1 und das ist natürlich der beste Auftakt, den man sich vorstellen kann für seine Karriere als Fan eines Champions League Vereins. Ja, schwer zu fassen. Ich ringe auch so ein bisschen nach Worten, die das irgendwie beschreiben. Ich hatte das ja schon mal mit dem aus anderen Gründen um die Meisterschaft, dass ich das auch schwer zu beschreiben und schwer zu fassen fand. Gleichzeitig halt unglaublich schön und einfach cool, da mit allen möglichen Freunden und Fremden und Menschen aus verschiedenen Phasen seines Fandaseins zumindest zusammen so einen Tag verleben zu können. Ja, andererseits zeigt sich halt jetzt auch, dass ich glaube, Tagesform war da jetzt auch nicht total unentscheidend an der Stelle. Ich glaube nicht, dass wir strukturell so weit oben sehen würden über Eindhoven, wie das dieser Sieg an dem Tag und auch die Art und Weise des Sieges einen glauben lassen würde, verliert man dann halt das nächste Spiel auch zu Recht 0-4. Von daher würde ich, also ich hätte jetzt zu Eindhoven nichts weiter zu sagen. Ich weiß nicht, ob du noch Fragen hast.
Ich verstehe schon, weil das 0-4 halt ja so tiefe Eindrücke hinterlassen hat. Aber ich will trotzdem nochmal die Situation beschreiben. Du bist das erste Mal in der Champions League, stehst am Ende des ersten Spieltags, also nicht am Ende, sondern im Prinzip der erste Spieltag ist ja über 3 Tage gestreckt. Und die ersten stehen wir an der Spitze der Tabelle. Das hat natürlich eine Auswirkung so, ne? Und da entsteht eine Euphorie und da steht auch eine Begeisterung, du bist Tabellenführer, du bist in der Liga ungeschlagen, zu diesem Zeitpunkt gewinnst dann dein erstes Spiel in der Champions League, da entsteht natürlich auch etwas und ob man das will oder nicht, du bekommst etwas höher als Fan so, also glaube ich zumindest, dass das im Großteil passiert ist einfach, weil alles so gut gelaufen ist und ich glaube, man muss dieses Gefühl mitnehmen, um zu verstehen, was so aktuell für eine Stimmungslage ist, weil danach eben diese Niederlage gegen Club Brügge kam, dann kam dieses Spiel gegen Newcastle und dann kam die aktuellen Entwicklungen um den Trainer. Also so nach PSV Eindhoven hat doch jeder, nochmal, ich weiß, manche machen das etwas mehr und manchmal weniger, aber jeder ist doch irgendwie mit so einer stolz geschwellten Brust durch die Gegend gelaufen, als nach so einem Auftakt.
Ja, natürlich haben sich auch alle Leute gesagt, so was, wenn das jetzt so weitergeht, vielleicht ist ja die Idee, den Titel zu verteidigen und in der Champions League halt die League Phase zu überleben. Ich glaube, um viel mehr reden wir jetzt auch bei einer guten, sehr guten Saison nicht. Als Möglichkeit in Betracht gezogen geworden und dann wird man halt, ja, aber der Großteil der Leute, die ich bei Union kenne, waren jetzt aber nicht so drauf, dass das jetzt dann sofort der Anspruch geworden ist, sondern eher so ein bisschen, wovon können wir träumen? Genauso wie man in der zweiten Liga von dem Erstligaaufstieg geträumt hat. Der ja Ansatz, also es waren ja 48 Jahre, das heißt, ein paar Jahre vor dem Aufstieg hat man gedacht, so nach 45 Jahren, das wäre schon geil, aber deswegen bin ich nicht zum Fußball gekommen. So, und das geht zumindest mir dann jetzt auch so, dann komme ich, ich nehme ein bisschen was vorweg. Ich bin nicht zum Fußball gekommen und bin, also ich wäre nicht Fan von USG vor Toni Blum und von Hannover 96 geworden, wenn es mir das wichtig wäre und dieser Anspruch, dass man in die Champions League irgendwie mitspielt. So, da muss ich halt, da hätte ich mir andere Vereine suchen müssen, aber ja.
Wir wissen ja, wie das ist. Der Verein sucht ja dich und umso schöner ist, dass man solche Momente miterleben kann, aber man muss eben auch durch solche Momente gehen, wie nach der 0-4 Niederlage gegen Newcastle. Wir haben schon besprochen, es war im Lottopark in Anderlecht. Das hat Gründe, dass im Prinzip das Heimstadion nicht für die Champions League eine Genehmigung hat. Es gab da auch vorher intensive Diskussionen, wie viel teuer das ist, wie viel Union da bezahlen muss und so grundsätzlich, ob das denn so eine tolle Sache ist. Eigentlich hätte man sich's lieber in einem anderen Stadion vorstellen können. Im Ergebnis hat man 0-4 verloren und darf ich sagen, dass das Ergebnis völlig verdient ist?
Das Ergebnis war super völlig verdient. Also, wenn es nur ein 3-0 gewesen wäre, wäre das jetzt auch nicht unverdient gewesen oder ein 4-1. Irgendwie, Newcastle war in allen Belangen besser als wir, aber halt nicht also das 4-0 hört sich so an, als wären sie uneinholbar besser gewesen. Ich denke, wir hatten einen schlechten Tag. Das würde ich an der Stelle mit reinnehmen, wo das herkommt, ob das irgendwie eine gewisse Hybris war, dass man gedacht hat, es geht jetzt so weiter, oder dass einige gedacht haben, oh, was ist, wenn es jetzt so weitergeht und sich da nicht gewissenhaft vorbereitet haben. Oder ob es einfach auch daran liegt, dass halt einfach dann die Belastung zu hoch war oder die Qualität bei Newcastle einfach höher ist. So, deren Kader ist ja auch 7-mal so teuer wie unserer. Woldemade hat halt mehr gekostet als alle Einkäufe in der Geschichte von Union Saint-Gilloise zusammengenommen.
Das so. Ist ein besonderer Fakt. Stimmt.
So, also an der Stelle muss man sich jetzt auch nicht verstecken, wenn man da dann einigermaßen mitspielen kann und aber gegen Schlüsselmomente keine Antwort findet. Ich meine, das erste Tor war genial von Woltemade. Das sah aus wie ein Eigentor, wo wir uns gedacht haben, boah, Eigentor, so viel besser sind sie auch nicht, wenn sie auf sowas basieren. Aber das stimmt nach Ansicht der Fernsehbilder, glaube ich, nicht. Das hat Woltemade einfach super gut gemacht. Die nächsten beiden Tore waren halt Elfmeter. Eine war ein bisschen leicht gegeben, weil die Hand, die den Ball berührt, wird halt von dem Spieler, von dem Gegenspieler dahingeschubst in dem Moment. Ich glaube, ein anderer Schiedsrichter hätte da auch anders entscheiden können, aber geschenkt. Das war das 3-0. Das 2-0 war ein klarer, dummer Fehler, der zum Elfmeter führt. So, und ich denke, als Union mal mit vielen Elfmetern viel Erfolg gehabt hat, habe ich immer gesagt, ja, du musst ja den Spieler, also du musst ja den Gegner dazu bringen, dass er Fehler macht, dass du dann Elfmeter kriegst. So, und das ist ja auch eine gewisse Stärke von einem Team, dass sich der Gegner nicht mal anders zu wehren weiß oder halt so unkonzentriert wird. Und das trifft dann insgesamt für die beiden vielleicht auch zu. Und das letzte Tor war dann halt, also wir wollten halt das 3-1 und haben ein bisschen aufgemacht. Und dann hat Newcastle da an der Stelle halt die Möglichkeiten, den Sack auch zuzumachen, das 4-0. Passiert so, aber war auch sehr gut gespielt. Ja, ich fand es ein bisschen schlimmer, dass wir halt nach vorne wirklich auch keinen Stich gesehen haben. Da fehlte viel Konzentration oder es ist halt einfach sehr viel Kraft und Konzentration im Verteidigen draufgegangen und nach vorne war die dann nicht mehr so da. Das ist auch das, was sich so ein bisschen durchgezogen hat in Brügge oder zu dem Spiel in Brügge, das ja nach dem Newcastle-Spiel war, nicht davor. Dass man für die Psychologe und Psychologie und für diese Dynamik, die jetzt irgendwie so ein bisschen da ist, auch bedenken sollte, finde ich. Aber ja, verdient von Newcastle, wir erste Heimspiel, haben wir uns schön mal vorgestellt. Die Kraftverhältnisse sind so, wie sie sind. Es wäre ganz cool, wenn wir jetzt nicht gegen Inter und Bayern auch noch solche Packungen uns holen, sondern da im Ergebnis ein bisschen kompetitiver sind. Nicht, dass es dann zum Schluss irgendwie knapp nicht reicht wegen dem Torverhältnis. Das wäre auch sehr ärgerlich an der Stelle. So, und ich habe halt vor dem Club Brügge-Spiel gesagt, also nach dem Newcastle-Spiel, so jetzt weiß die Mannschaft und weiß der Trainerstab halt, woran sie zu arbeiten haben, um da mitzuhalten. So, also es hat es, finde ich, ziemlich klar aufgezeigt. Und insofern ist jetzt mit den anderen Dynamiken, die wir gerade erleben, so eine gewisse Chance auch eigentlich vertan, da jetzt sehr viel draus zu lernen. Aber da kommen wir gleich auch noch zu. Das wäre noch so ein Gedanke dazu. Eigentlich fand ich das, also ja, Newcastle war besser, mit ein bisschen mehr Konzentration und sehr viel mehr Glück hätten wir da auch einen Punkt mitnehmen können. So, wenn Newcastle dann nicht, wenn nichts, kein Tor fällt oder wenn wir auch Tore machen, nicht noch eine Schippe draufgelegt hätte, was ihnen auch zuzutrauen ist an der Stelle. So, ja, ich finde, das war in der Leistung so trotzdem keine Vollkatastrophe, sondern einfach so eine Erdung und so eine Positionsbestimmung eher.
Das nächste Spiel steht am 21. Oktober an, du hast es angesprochen, dann ist Inter wieder im Auswärtigen zu Hause zu Gast in Anderlecht und dann schauen wir mal, ob man dort draus lernen kann. Man wird auf jeden Fall, es wird nicht dasselbe Trainerteam an der Seite stehen und das ist das, was eigentlich du angesprochen hast und auch perfekt passt, so wie du es gesagt hast. Denn der Meistertrainer, der 2024 begann und eigentlich bis 2026 einen Vertrag hatte, nach 90 Jahren den Titel wieder zurückholte nach St. Gilles, wird Adi Hütter, also Nachfolger von Adi Hütter beim AS Monaco. Und der Verein sucht ganz offensichtlich einen Trainer, der diese Stelle besetzt. Machen wir erstmal diesen Weggang. Es gab erste Gerüchte. Man ist mit Adi Hütter offensichtlich bei AS Monaco nicht zufrieden. Ich glaube, die stehen aktuell auf dem dritten Platz oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist man nicht zufrieden. Und dann setzte sich das so durch, dass unser Trainer dort mit auf der Shortlist steht, neben anderen Kandidaten. War das für dich im ersten Lauf ein Gerücht, wie es immer mal Gerüchte gibt, oder hast du schon von Anfang an Sorgen, dass da was Wahres dran sein könnte?
Nee, ganz ursprünglich dachte ich, was ist das für ein komisches Gerücht? Da werde ich jetzt noch mal keine Aufmerksamkeit zu geben, als am ersten Tag, als es rauskam. Und dann am zweiten Tag wurde es ja quasi schon bestätigt, dass die Entscheidung schon gefallen sei, auch wenn es auf dem Papier noch nicht stand. Ich glaube, dass wir reden über Dienstag und Mittwoch oder vielleicht Montag und Dienstag der letzten Woche. Ja, es gibt sehr viel dazu zu sagen. Es gibt sehr viele Sachen dazu zu sehen. Es ist charakterlich nicht toll, in so einer Situation zu gehen. Es wäre besser, solche Sachen vor oder nach einer Saison durchzuführen. Es ist besser, das jetzt zu machen, als irgendwie vor den Playoffs, muss man vielleicht auch mal so sagen. Poco, von dem ich eigentlich viel halte, hat halt auch einfach wirklich nicht viel verdient bei uns. So, also ohne Bonusse, die sehr üppig waren, war sein Basisgehalt der letzten Saison 4.000 Euro. Was für einen Trainer, für eine Mannschaft, die um die Meisterschaft spielt, sehr wenig ist. Wurde jetzt natürlich angehoben, aber Monaco konnte da mit Möglichkeiten und ja, finanziellen Möglichkeiten und finanziellen Entwicklungsmöglichkeiten locken, die Union nicht hat. Ob das noch andere Zusammenhänge gibt, dass irgendwie Union es auch nicht geschafft hat, Spieler zu halten, von denen die Poco gerne gehalten hätte, irgendwie, ist eine Frage, die man sich stellen kann, die wir wahrscheinlich nicht beantwortet kriegen, zumindest nicht direkt. Ob es vielleicht gab es auch menschlich dann irgendwelche Entwicklungen, die nicht so gut waren wie das der letzten Saison. Ich denke, dass wir als Fans dem Trainer sehr dankbar sein sollten und ihm insgesamt alles Gute wünschen. Er hat uns die erste Meisterschaft besorgt. Das war sehr, sehr stark auch sein Verdienst. Gleichzeitig ist die Art und Weise, wie das jetzt läuft, nicht so, dass es einen als Fan und als Fußballromantiker irgendwie glücklich machen kann, denke ich. Und das darf man auch so sagen. Und da darf man dann auch im Zuge dieses Weggangs sagen, hey, so toll ist es nicht. Und es zeigt dann natürlich auch wieder, wie dieser moderne Fußball über das Geld funktioniert, dass er Charakterzüge nach vorne bringt, über die man auch diskutieren kann, ob man das so möchte für Menschen, die in solchen Vorbildfunktionen sind und da so eine Leitungsfigur auch sind. Aus so einer persönlichen Entwicklungssicht finde ich das alles nachvollziehbar, aber Fußball funktioniert halt auch über Emotionalität. Und da ist es halt schon enttäuschend.
Und letztendlich ist es die Mischung in den Reaktionen. Also ich sehe einige Posts, die mich dann doch überraschen mit so einem Clownsgesicht oder Clowns-Emoji auf seinem Gesicht. Ich sehe viele respektvolle, viele mit einem Danke für die Meisterschaft. Aber viele Also da schwingt so eine große Unsicherheit mit und ich glaube, das halt erklären zu können, eben auch mit der Situation Newcastle, Club Brügge, die beiden Spiele. Und dass du jetzt im Prinzip das ganze Rückgrat eines Systems rausnimmst. Also er geht ja offensichtlich, wenn ich es richtig habe verstanden, nicht ganz alleine.
Ja, sein Miralas, der Stürmertrainer, was ein super, das habe ich glaube ich auch
den gesagt. Den du auch mehrfach schon gelobt hast, genau.
Genau, in einer anderen Episode, der einen großen Anteil daran hatte, dass es dann besser wurde zum Mitte des Hauptteils der Saison letztes Jahr. Geht mit und der Verteidigungstrainer, der schon länger bei uns war, geht wohl auch mit. Und es gab auch Gerüchte über den Torwarttrainer, aber das habe ich noch nicht bestätigt gesehen. So, und da dann halt die ganze Trainerriege mitzunehmen, bei einem Verein, der eigentlich sagt, wir wollen, also der Haupttrainer kommt, aber wir installieren nicht jedes Mal eine neue Trainerriege, sondern haben da halt eine Stabilität da, die jetzt auf den anderen Funktionen, also die gehen nicht alle, da sind noch viel mehr Leute mit beschäftigt, die bleiben auch alle, die dann jetzt nicht erwähnt wurden. Und dadurch hat man als Haupttrainer halt bei Union auch viel weniger diesen Manager-Aspekt, wie vielleicht in der Premier League, sondern wirklich ist da für die Motivation und so fast so eine Art Politiker eigentlich in dem Sinne. Und das ist halt eine Position, die austauschbarer wird, wenn halt die anderen Pfeiler des Systems bleiben, was jetzt nicht ganz der Fall ist. Dann wird es abwarten müssen. Gleichzeitig weiß die Geschäftsführung von Union, ob der eigenen Schwäche, was halt ganz klar in den Gehaltshöhen, gerade bei Grundgehältern, liegt bei allen Spielern, bei Mitarbeiterinnen und auch beim Trainerstab. Und es wäre fahrlässig, wenn sie nicht für alle Positionen eine Liste von 5 Namen hätten, beim Haupttrainer vielleicht eher 10 oder 15, die sie irgendwie anrufen, um zu fragen, ob dann diese Lücke von diesen Personen gefüllt werden können. Und das Scouting, das den Verein bei Spielern ausmacht, diese Prinzipien, dass geguckt wird, nicht nur hier auf dem Papier stimmen irgendwie die Spielanlagen, sondern stimmt es auch charakterlich, sind an der Stelle ja noch wichtiger und es wäre halt auch fahrlässig, das nicht da auch mit einfließen zu lassen. Insofern, ich finde es halt menschlich enttäuschend und ich kann dann auch Clown-Emojis nachvollziehen und gewisse Enttäuschungen so. Für mich persönlich ist es aber nicht so, dass ich mir die zu eigen mache. Deswegen auch meine ursprüngliche Antwort auf deine Frage, wie es mir geht, dass es eigentlich ganz gut ist und dass ich ganz guter Dinge bin. Letztendlich sind wir halt bei Union und Fans von Union, um Freude am Fußball zu haben. Und den habe ich weniger, wenn wir verlieren, aber den habe ich nicht gar nicht, wenn wir verlieren. Es ist ärgerlich, wenn man knapp Sachen nicht gewinnt und da muss man dann auch lernen, mit umzugehen. Aber ich bin Fan von Union geworden, um sonntags ein Bier in diesem wunderschönen Stadion spielen zu können. Ob das jetzt dritte Liga ist oder Champions League. Champions League ist es leider nicht in dem schönen Stadion. War mir das nicht so wichtig, sondern es geht erstmal darum, diesen sozialen Aspekt. Und dieser Verein, diese ganze Kultur um den Verein, gibt allen, die damit zu tun haben, so viel. Und das haben zum Beispiel auch die Newcastle-Fans gesagt, dass wir halt nach dem 4-0 wurde gefeiert, als hätten wir ein Ligaspiel gewonnen. Nicht als hätten wir ein Champions-League-Spiel gewonnen, aber immerhin. So, und das muss man als Fan dann auch so eine gewisse Bockigkeit entwickeln an der Stelle. Und das halt nicht in diese Negativität mit einzusteigen, sondern sich dagegen zu stemmen. Und das macht halt Union aus. Da kam diese Kraft für die Meisterschaften her, da kam auch die Kraft für das Gewinnen der Hauptrunde nach dem ersten Aufstieg her, dass man halt versucht, sehr viel Freude zu entwickeln an dem, was man da tut. Und dass man aus dieser Freude halt unglaublich viel Energie schöpft und dann halt Qualitäten entwickelt, die andere in einem vielleicht nicht so gesehen haben. Und zu so einem Prozess mit dieser Art Einsatz gehört es dazu, dass man auch Rückschläge hat. Und aus meiner Sicht gibt es keinen Grund zu sagen, dass wir mit diesem Rückschlag jetzt anders umgehen sollten als mit den nicht gewonnenen Meisterschaften der letzten Jahre, als mit dem Verlieren des Pokalspiels im Januar diesen Jahres, also letzte Saison, wo wir aus dem Pokaljahr in Antwerpen sehr hoch rausgeflogen sind. Und das ist jetzt gerade viel und das haben wir die letzten Jahre so nicht erlebt, aber die Leute, die halt irgendwie Angst haben mussten, dass Union vor irgendwie Ende der 90er oder so einfach pleite geht und gar nicht mehr da ist, die kennen ja noch ganz, ganz andere Tiefen. Und da das heißt nicht, dass jede Person, die jetzt neu zur Union kommt, sich dem auch annehmen muss im Sinne von, man muss sowas erlebt haben, wovon man irgendwie mitreden kann. Das nicht. Und es ist auch völlig okay, seine Enttäuschung da auf seine Art und Weise Raum zu schaffen und auch Ausdruck zu verleihen. Aber ich persönlich denke, dass der Großteil der Menschen um Union herum das mit der Lässigkeit hinnimmt, die den Verein und die Fans und das alles sowieso ausmachen und damit auch besser fährt.
Das glaube ich auch. Tatsächlich hält sich mein Verständnis für Clowns-Emoji so ein bisschen in Grenzen, wenn ich halt sage, das ist ja irgendwie der Preis und Union ist ja Teil des ganzen Systems und eben auch, ja, vielleicht für Belgien nicht ungewöhnlich, aber insgesamt ja starker Teil des Systems und da ist schon irgendwie verständlich, dass wenn jemand so eine Chance bekommt, diese auch letztendlich nutzt. Wir haben das ja auch diskutiert mit dem Wechsel des Keepers nach Saudi-Arabien. Aber klar ist schon, dass natürlich mitten in der Saison das schon nochmal eine andere Qualität hat und was eben wirklich nochmal oben drauf kommt, dass eben da drei Leute, wie potenziell vier, aber auf jeden Fall, wenn ich es richtig verstanden habe, drei Leute gehen. Und das macht schon was aus und das wird auch Auswirkungen haben. Du hast recht, dass natürlich sowas immer auch eine Chance ist und bisher immer die Erfahrung war, Union gelingt es der Vereinsführung, neue innovative Konzepte zu finden. Ob das tatsächlich in der Saison mit so einer ganzen Trainerriege rein praktisch möglich ist, da habe ich ein paar Zweifel. So. Und deswegen kann ich schon die Sorgen verstehen. Aber so grundsätzlich, und das passt eben nicht zu Union, dieser Clown, sondern zu sagen, wir müssen da irgendwie positiv reinkommen. Ob die Lösung, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, wenn nicht, korrigierst du mich, Rick DeMille ist, der ja offensichtlich auch bei Genk in der Diskussion war, oder Genk hat sich nochmal in der Lage gesehen zu erklären, dass er dort nicht in der Diskussion war. Und ich finde das immer ein guter Indikator, um zu sagen, okay, da hat man auf jeden Fall mal drüber nachgedacht. Da gibt's ja Leute, die sind sehr begeistert, aber du hast ja schon gut beschrieben, also diese Trainerfunktion ist das eine, aber du brauchst ja letztendlich diesen ganzen Stuff drumherum. Und das heißt, du musstest das komplett auch in der Breite neu aufbauen. Und das ist eine Herausforderung. Und ich will dir glauben, aber es fällt mir schwer vorzustellen, dass du auch für so einen ganzen Stuff die Nummern hast und dass du da schon vorbereitet bist. Das stelle ich mir schwer vor. Und dann kann natürlich, dann machst du dir so Gedanken, sagst 0-4 gegen Newcastle. Was soll uns jetzt bei Inter passieren? Was soll uns bei München passieren? Und plötzlich hast du so eine europäische Saison vor Augen, wo der Name ins Lächerliche gezogen wird. Weißt du, also da denkst du plötzlich mal an 05, 06 und so weiter, wo du so ein bisschen Sorgen hast, dass da ein bisschen mehr kaputt geht. Und deswegen kann ich die Unsicherheit verstehen. Aber letztendlich kommen wir zum selben Ergebnis. Und Union hat in der Vergangenheit gezeigt, dass solche Sachen immer die Möglichkeit sind, neue Dinge besser. Es wurde immer besser. Und vielleicht ist das ja auch die Konstante. Aber die Unruhe, die verstehe ich und die ist absolut nachvollziehbar. Ja, vielleicht der ein oder andere Post verzichtbar.
Ja, ich meine, man sollte auf Social Media auch nicht alles für ganz bare Münze nehmen. Ich würde in dem Zusammenhang auch vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass wenn man sich die Dokumentation der Meisterschaft anguckt des letzten Jahres, also dieser Making-of-Film quasi, da sagt halt Pognoli ganz oft so, hey, es ist quasi unser Schicksal im Sinne von, wenn wir jetzt hier alles geben, dann können wir das alles gewinnen und es ist quasi vorhergesagt, dass das so passieren kann und es ist, it's meant to be und so. Und wenn man halt über so eine Emotionalität an die Spieler motiviert, ist es natürlich, da passt in diese Art von Motivationsreden, passt in diese Narration, passt dann natürlich dieser Wechsel nicht so gut rein und ich denke, dass da so ein bisschen auch der Frust herkommt. Gleichzeitig, man ist halt aus dieser, ich meine, Fußballfans leben ja auch so ein bisschen von der Identifikation mit dem Team und mit Spielern. So, und da baut sich halt bei einem Modell, wo halt die Spieler nicht so lange da sind und auch die handelnden Personen nicht so lange da sind, für Menschen, die auf der Ebene zum Fußball kommen, glaube ich, sehr schnell Frust auf, der auch irgendwo rausgelassen werden darf und kann und es okay ist, dass der dann dieser Frust dann auch in irgendwie Posts auf X oder so endet, die so ein bisschen über die Stränge schlagen. Ich finde, man darf den so äußern. Ich glaube aber nicht, dass der halt symbolisch steht für den Großteil der Fans. Ich glaube, dass der Großteil der Fans das so ein bisschen alles entspannter sieht und abwartend skeptisch ist, sage ich mal. Aber aus abwartender Skepsis kann sich dann ja eine sehr große Euphorie entwickeln. Und das hatten wir auch schon ein paar Mal.
Wer wird neuer Trainer?
Ich denke nicht, dass es Rick Dimmel wird. Diese Saison, Chaloa scheint sich da, hat sich ja im Sommer oder hat, als Genk diese Gerüchte hochkamen, gesagt, hier könnt ihr machen für 5 Millionen, drunter reden wir nicht. Wir haben jetzt für Poku eine gekriegt von Monaco und Monaco ist natürlich viel reicher als, nicht nur als Stadt, sondern auch als Club, als die Vereine, über die wir hier in Belgien reden. Ich denke, dass es irgendjemand wird, mit dem wir jetzt nicht rechnen und ein Überraschungsfaktor wird groß sein. Das war bis jetzt fast immer so, eigentlich nur bei Poku. Insofern nicht, als es Poku halt schon mit dem Club verbandelt war. Was natürlich jetzt die Weggang auf diese Art und Weise weniger, also nochmal mehr wehtun lässt. Stand jetzt ist er der Meistertrainer und hat dadurch eine Art Legendenstatus, aber er hat den jetzt ganz schön bestätigt und ist halt nicht unsterblich als Legende in dem Verein, wie das andere Protagonisten der letzten Jahre sind, aus meiner Sicht.
Und es wird auch spannend zu sehen, ob er in Monaco zurechtkommt. Denn das ist, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer.
Ja, wir können ja noch einmal durch die Trainer gehen, die Union hatte die letzten Jahre. Also wenn wir die Minute uns nehmen. Wir sind mit Masu aufgestiegen, der halt dann zu Anderlecht gegangen ist, in Anderlecht gescheitert ist und dann danach in Sint-Truiden halt auch. Aus einer Mischung aus, er scheitert spielerisch, aber er kann dann auch mit Konfliktsituationen nicht gut umgehen anscheinend. Für den hat sich das nicht gelohnt. Der war bei Union eigentlich sehr gut aufgehoben. Aus Unionssicht vielleicht ganz gut, dass er gar nicht so lange dann bei uns war, sondern das mit so einem Knall geendet ist. Dann ist sein Assistenztrainer Karl Geraerts Trainer geworden, der war auch nur ein Jahr bei uns, also Masu waren 2 Jahre, der ist aufgestiegen und hat das erste Erstliga-Jahr gecoacht. Karl Geraerts war länger im Verein, aber halt auch nur ein Jahr Cheftrainer, ist halt als Assistent nicht mitgegangen zu Anderlecht, sondern hat das dann übernommen. Und hat das bei uns sehr gut gemacht und besticht sonst, finde ich, durch ganz gute, interessante Sachen, die er sagt im Fernsehen. Ist auf Schalke halt grandios gescheitert. Ich weiß nicht, wie man das einschätzen kann dann insgesamt. Wir haben so ein bisschen im Witz quasi mal überlegt, wie wäre das jetzt, wenn irgendwer von denen zurückkäme und wollten das sowohl bei Geraerts als auch bei Masu nicht. Ja, dann Blessin, der macht bei St. Pauli sehr gute Arbeit. Das ist der einzige von den dreien bis jetzt, wo das geklappt hat. Und wird sich zeigen lassen, ob Poku damit rein kann. Andererseits, was man Poku halt, wo er unterschätzt wird, ist, dass er sehr hart arbeitet an diesen und seine eigenen Schwächen analysiert und gerade an denen super krass arbeitet. Auf diese Art und Weise Trainer zu werden, das ist was er öffentlicher macht als die meisten anderen Trainer aus meiner Sicht. Und es wird spannend sein zu sehen, wie weit er damit kommt und ob er damit weiterkommt und das jetzt der richtige Schritt zur richtigen Zeit war oder nicht. Man kann es vielleicht auch ein bisschen vergleichen mit einem Spieler, der bei uns geblieben ist diesen Sommer. Promise Davis, der ja auch gehen hätte können, wo viele gesagt haben, eigentlich ist jetzt sein Punkt so, wer weiß, ob die nächste Saison so gut wird. Das zeigt sich jetzt auch, wer weiß, ob die nächste Saison jetzt so gut ist. Bis jetzt war es das nur in Ansätzen, aber noch nicht in der Beständigkeit. Wo ich mir halt überlegt habe und das halt auch allen Leuten mitgeteilt habe, die gesagt haben, hey, warum geht er denn nicht jetzt? Dass es für ihn eigentlich besser ist zu bleiben, weil halt diese Beständigkeit und von diesem Entwicklungsschritt, den er ansatzweise macht, sich zeigen muss. Und das kann er besser machen bei einem Verein, wo dann der Druck, wenn das mal nicht klappt, nicht so hoch ist. Und bei Poku ist der Druck, wenn er jetzt eine Saison gespielt hätte, wo wir nur Fünfter geworden wären, das wäre okay gewesen. Er hätte danach immer noch gehen können, aber er wäre von uns nicht hoch und rausgeflogen. Also gehen können im Sinne von am Ende der Saison kannst du gucken, wohin du dann gehst in dem Moment. Aber so dieses an deinen Schwächen arbeiten und die Zeit zu kriegen, das auch zu tun, hast du bei einem Verein wie Union viel mehr als bei anderen belgischen Vereinen und hast du bei belgischen Vereinen dann auch viel mehr als bei einer AS Monaco oder deutschen Erst- und Zweitligisten und geschweige denn englischen Drittligisten. So. Man kann jetzt viel spekulieren, wer kommt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es Rick de Mille wird. Man könnte bedenken, in der MLS ist die Saison zu Ende. Vielleicht ist da ein Talent, den wir gar nicht auf dem Schirm haben. Es gibt auch einen gewissen Steve Schwandelo, der in Hannover sehr gut gelitten ist, den ich persönlich sehr gut fände, aber und wo ich auch glaube, ich das ein guter Schritt wäre für ihn als Trainer, was aber natürlich ein Hirngespinst ist meinerseits. Andererseits bei Wrexham werden jetzt auch gerade, glaube ich, der Trainer entlassen. Vielleicht wäre sowas dann am Tierner Meister in einem anderen Land auch spannend für jemanden an der Stelle. Aber das ist wirklich nur Spekulation. Ich denke, dass die Liste anhand derer gearbeitet wird, die wahrscheinlich hat diese Namen wahrscheinlich nicht mal irgendwie draufstehen. Ja, das war so ein bisschen, ist so ein bisschen meine Idee und meine Position dazu.
Dann schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall muss ja etwas passieren und das kommt eben da auch noch hinzu, dass man so ein bisschen einen zeitlichen Druck hat, weil ich nicht weiß, wie man sonst eben am kommenden Spieltag dann in das Spiel gehen will. Also muss man ja irgendjemand präsentieren. Tja, schauen wir mal. Die Hoffnung lebt oder das Vertrauen, dass der Verein solche Krisen immer bisher hervorragend bewältigt hat. Spannend wird zu sehen, ob ihm das auch diesmal gelingt, vor allem in der Breite der Anforderungen, also den ganzen Trainer-Staff. Es gibt eine weitere Herausforderung, die hat aber, ja, die ist schon etwas länger her, das ist das Thema Stadionprojekt. Ich habe gelesen, dass es etwas Unruhe gibt, weil Union die Sondergenehmigung bekommen hat, einige Bäume zu fällen für das Projekt und offensichtlich gibt es da jemand, der sagt, oder eine Organisation, die sagt, das wäre alles nicht rechtens und auch so nicht notwendig. Wie ist denn der Stand rund um diesen Stadionneubau? Geht es da vorwärts oder stagniert das eher aufgrund solcher, ja, grundsätzlich ja immer nachvollziehbarer auch Diskussionen?
Ich denke, dass die Sachen da ihren normalen Gang gehen und die normale Gang ist halt, dass es eine Deadline gibt für Anwohnende und Gemeinwohlorganisationen wie irgendwie Naturschutzbünden und so auch Bedenken anzumelden und die auch formalisiert in die Entscheidungsfindung mit reinfließen zu lassen bei so einem Genehmigungsverfahren. Und ja, gleichzeitig sind solche Verbände und solche Klagen in Belgien haben eine zeitlich aufschiebendere Wirkung, als man das zum Beispiel in Deutschland gewohnt ist, glaube ich. Und in Deutschland geht sowas ja schon ziemlich langsam im Vergleich zu anderen Ländern, wenn man sich bestimmte politische Debatten anguckt. Insofern, das ist alles normal, aber es ist halt kein gutes Zeichen dafür, dass es dann super schnell geht. Gleichzeitig habe ich gestern erfahren von jemandem, der in Antwerpen ein Spiel, ich glaube auch nur im Fernsehen gesehen hat, der gemeint hat, dass die Tribüne, die ja erst Ende letzter Saison abgerissen wurde, eine von vier Tribünen logischerweise in dem Stadion, dass die da der Rohbau quasi schon fertig ist und das wohl nicht mehr so lange dauern wird, bis die eingeweiht werden kann, wenn nichts schief geht. Das heißt halt, dass wenn du was baust, was nicht super kompliziert ist und sobald du dann am Bauen bist, und ich meine, die Vorbereitung kannst du ja parallel führen schon zu dem, wie es gebaut werden soll und wie das Timing dann laufen könnte, dass es dann schnell geht. Insofern ist die Hoffnung an der Stelle halt einfach, ja, also dass man da die normalen Sachen durchläuft und da auch alle ihre möglichen Einsprüche irgendwie einigermaßen berücksichtigt finden. Ja, ob das jetzt dann das gesamte Projekt kippen kann, wird sich zeigen. Das ist in Belgien immer so ein bisschen fragwürdig. Club Brügge will halt schon seit 20 Jahren ein Stadion bauen und kriegt es halt nicht gebacken, weil die Anwohner sehr dagegen sind. Und Cercle Brügge möchte auch ein neues Stadion bauen. Also eigentlich geht es da um zwei, die, also seit 15 Jahren, glaube ich, für Cercle. Das kann in Belgien lange dauern, wenn man nicht ein bisschen Glück hat, auch mit diesen Anwohnergeschichten. Glück haben wir an der Stelle nicht. Es ist halt auch das Bauen in der Stadt und nicht irgendwo auf dem Dorf. So, dass jetzt die Einsprüche halt weniger von den Leuten kommen, die aufgrund des urbanen Charakters an der Stelle irgendwie Leiden haben, also irgendwie Menschen, die da wohnen und keinen Bock haben, dass so viel Fans an Spieltagen da drum sind, drumherum irgendwie rumlaufen. Dass auch nicht vielleicht irgendwie gewalttätige Auswärtsfans da irgendwie erscheinen. So, die Bedenken kann ich zwar eher nachvollziehen, aber ja, es werden ja mehr Bäume gepflanzt als irgendwie weggemacht bei dem Projekt. Und ich denke, man kann an der Stelle, statt zu sagen, es darf nichts Neues gebaut werden, ist besser zu sagen, lass uns was Neues bauen und das halt kompensieren, was an der Stelle wegfällt, an anderen Orten. Und diese Mentalität fehlt natürlich bei diesen NGOs, die an sowas arbeiten, so ein bisschen, dass man das wirklich so verarbeitet und es geht dann eher so ein bisschen mehr ums Prinzip und weniger um die Sache. Und da muss man halt durch als Gesellschaft. Und da muss man halt auch durch als Bauherr oder potenzieller Bauherr. Was, glaube ich, nach wie vor das größere Problem ist, ist, dass Belgien, dass Brüssel nach wie vor keine Landesregierung hat. Und da sehe ich das, da weiß ich auch immer noch nicht, wie es weitergeht. Das ist jetzt auch schon über ein Jahr, also schon geht auf die anderthalb Jahre zu, dieser Zustand. Und wenn sich das jetzt bis zur nächsten Wahl, die halt erst in ja, 3,5 Jahren ist, löst, wird, glaube ich, auf das, die Geschwindigkeit des Baues mehr Auswahl haben. Und es ist ja nach der nächsten Wahl auch gar nicht gesagt, dass dann eine Mehrheit entsteht, die sich, die irgendwie da produktiver arbeiten kann. Ja.
Dann warten wir das weiter ab. Zum Abschluss nochmal der Blick auf unsere Ex-Spieler, denn du warst im Weserfunk zu Gast, einem Podcast rund um Werder Bremen und durftest dort berichten über den wunderbaren belgischen Meister. Und das hat natürlich einen klassischen oder einen Hintergrund, der einfach drei ehemalige Spieler von Union sind an der Weser. Beobachtest du, dass du ein bisschen gerade rund um Victor Boniface, da gibt es ja wirklich viele Geschichten aktuell, hast du da einen Blick drauf und genauso, was Castro Montes bei Köln macht oder auch nicht?
Ich muss ehrlich sagen, dass meine Fußballguckzeit so ein bisschen begrenzt ist und ich den Fokus da dann auf Union und Hannover 96 lege, sehr stark. Entsprechend habe ich jetzt nicht im Spielerischen verfolgt, über irgendwelche Kicker-Zusammenfassungen hinaus, wie sich die Menschen machen. Bei Boniface, da kommt man natürlich nicht dran vorbei, der neue Goethe an der Weser. Diese Weisheiten kann ich jedem nur ans Herz legen, die er also von sich gibt. Spannend zu sehen auch, wie, also ich weiß nicht, ob wir das wirklich erfahren werden, aber das ist ja dann auch schwierig für ein Umfeld und für einen Verein mit sowas umzugehen und da dann dahin zu kommen, dass der Spieler so ein bisschen für sich selber geschützt wird oder auch nicht. Kann man natürlich dann so und so entscheiden. Das finde ich aus so einer Management-Perspektive, glaube ich, ganz spannend, den Aspekt. Spielerisch findet Boniface halt leider noch nicht statt. Ja, ich vom Rest her, ich weiß gar nicht, wie Puertas sich schlägt. Das habe ich wirklich nicht verfolgt. Ich erwarte halt, dass die, also ich meine, ist jetzt auch schon ein Viertel rum in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga ist ein Viertel rum, in der ersten Bundesliga wahrscheinlich noch nicht ganz. Wird jetzt langsam Zeit zu zeigen, wie gut die werden. Andererseits, wenn sie überragend spielen würden und es Highlight-Clips gäbe, wo sie auftauchen, wäre das wahrscheinlich nicht an mir vorbeigegangen. Insofern ist die Findungsphase wahrscheinlich noch nicht ganz durch.
Ja, zumindest gibt es dort positive Kommentare. Das ist halt bei Victor Boniface nicht so. Und Castro Montes in Köln läuft es auch noch nicht so ganz rund. Aber schauen wir mal, wie sich das entsprechend entwickelt. Wenn wir an Union denken, gibt es noch Dinge, die wir ansprechen müssen? Ich glaube, wir hatten genug Themen gehabt und das Trainerthema überwiegt alles. Das ist völlig klar. Und gerade so lange, also ich denke, dass in der kommenden Woche jeden Tag dann auch ein neuer Name nochmal diskutiert wird. Aber ich glaube, wir haben alles ganz gut angesprochen.
Das hoffe ich. Ich würde vielleicht nochmal zwei Gedanken mitgeben. Das eine ist halt, dass die nächsten Wochen entscheidend sein werden, weil es halt irgendwie super viele englische Wochen hintereinander sind. Irgendwie erst Charleroi, dann Inter, dann der nächste Ligaspiel, dann Pokal, dann Liga, dann wieder Champions League in Madrid. So, und danach wird man so ein bisschen sehen, ob wir die Champions League schon abhaken müssen. Wobei, ich meine, selbst wenn wir die beiden Spiele verlieren, vielleicht ist es ja trotzdem noch drin, dank des Siegs gegen Eindhoven, dass man irgendwas mitnimmt. Und wie nachhaltig irgendwie diese Verunsicherung jetzt durch die Trainersituation sich ja auch in der Liga und vielleicht sogar im Pokal ist. Also insofern wird es jetzt entscheidend, ist eine spannende Zeit mit einer hohen Schlagzahl an Spielen. Gleichzeitig heißt diese hohe Schlagzahl halt für den neuen Trainer, dass er gar nicht so viel machen kann. Spiel und dann ein bisschen Entspannungstraining und dann wieder Spiel und dann das nächste Entspannungstraining. Insofern ist die Hoffnung halt, dass da an der Stelle alles richtig läuft. Was ich noch gehört habe, ist, dass Poco wohl den Spielern nicht Bescheid gesagt hat, sondern die das größtenteils auch die, die hier waren, also nicht nur die, die irgendwie mit den Ländermannschaften unterwegs sind, nicht persönlich Bescheid gesagt hat, was natürlich den faden Beigeschmack noch eine weitere säuerliche Note mitgibt, würde ich sagen. Gleichzeitig ist es halt auf deine Eingangsfrage vielleicht nochmal wieder zurückzukommen. Man kann sich da jetzt den Kopf grämen und das ist kein Anlass zur übermäßigen Freude, aber es sind eigentlich normale Dinge, die passieren für einen Verein, der halt leider diese Mittel nur so hat, wie es halt ein belgischer Erstligist wie Union hat, dass es halt auch noch was anderes ist, wenn man irgendwie Anderlecht oder Club Brügge ist an der Stelle. Und solange die Mittel nicht irgendwie für irgendwas völlig Falsches eingesetzt werden und solange wir weiterhin Spaß am Fußball haben, wird es schon alles okay sein. Allez l'Union.
Besser kann man die Schlussworte nicht formulieren. Ich sage noch danke, Justus, dass du wieder so schnell Zeit gefunden hast, den Hörerinnen und Hörern Aktuelles aus Saint-Gilles zu berichten. Und wir schauen mal, ich denke, rund um die Champions League und die spannenden Spiele, die vor uns stehen, werden wir uns sicherlich nochmal hören. Vielleicht gibt es auch was ganz Historisches auf der Trainerbank, dann kann es auch mal eine Sonderausgabe geben. Also verfolgt uns, der Instagram-Kanal ist verlinkt. Ihr könnt uns da, ja, könnt einfach den aktuellen Entwicklungen rund um Union folgen. Nochmal herzlichen Dank und alles Gute für dich. Bis demnächst.
Danke, Danny. Bis bald.
Ja, lieber Danny. Moin, liebe Zuhörenden. Hier ist nochmal Justus aus Brüssel. Wir haben jetzt Montag. Wir haben ja diese Folge gestern am Sonntag aufgenommen. Und am heutigen Montag hat sich nochmal was ergeben. Royal Union Saint-Gilloise hat den Nachfolger von Sébastien Pocognoli vorgestellt und der heißt David Hubert, ist in Brüssel geboren, deswegen hoffe ich, dass die französische Aussprache des Namens richtig ist. Er hat eine lange Spielerkarriere bei verschiedenen Vereinen in Belgien hinter sich und war dann Trainer zuerst beim RSC Anderlecht, wurde dann vom Besnikasi ersetzt, der jetzt Anderlecht trainiert und ist dann zu Oha Löwen gegangen. Und wir holen ihn quasi direkt von Oha Löwen aus seinem laufenden Vertrag raus. Da kann man das einzig wirklich Negative an der Stelle vielleicht auch kurz erwähnen. Das ist halt, ich habe ja das auch ein bisschen kritisiert, wie Sébastien Poco gegangen ist und wie Monaco damit umgegangen ist. Jetzt machen wir halt quasi dasselbe bei Löwen. Löwen hat auch gesagt, dass sie nicht zufrieden sind damit, aber dass Union sich halt an den Vertrag hält und dass das, was jetzt passiert, gibt auch der Vertrag her, den Löwen mit Hubert hatte. Ja, das ist natürlich die Frage, ob man da nicht vielleicht sich besser wen hätte holen können aus, keine Ahnung, der MLS oder so. Naja, aber wahrscheinlich halt nicht mit diesem Profil. Hubert ist halt Belgier, kennt die Liga sehr gut, kennt wahrscheinlich dann auch Union ein bisschen besser, auch wenn er da nie gespielt hat. Aber halt zumindest das Auswärtsspiel, die Auswärts hat er miterlebt, war bei Löwen jetzt auch gar nicht so erfolgreich. Was aus meiner Sicht aber eher an der fehlende Tiefe des Kaders in Löwen liegt. Leider, weil da auch ein paar eigentlich sympathische Unionsspieler gelandet sind. Ehemalige Unionsspieler. Hat einen Punkteschnitt von knapp, also ich glaube bei 1,8 liegt der von seiner Zeit bei Anderlecht, womit er nicht viel schlechter war als die meisten Trainer, die für Anderlecht gespielt haben. Masu und Kompanie waren schlechter als Anderlecht-Coaches. Ein paar andere sind leicht höher, aber nicht viel. Insofern wird das passen? Ich meine, man muss bei Union ja auch immer sagen, dass es von außen ein bisschen schwierig zu beurteilen ist, weil man so ein bisschen in das System glauben muss, weil halt vieles auch einfach im Verborgenen sich abfindet und es da Pläne und Begründungen gibt für bestimmte Sachen, die wir jetzt von außen nicht so gut nachvollziehen können. Ich denke, dass das so sollte man das jetzt hier auch geben und der ganzen Geschichte ein bisschen Zeit geben. Ja, ansonsten spielt er ein bisschen taktisch spannender als Poco, weil Poco war ja dieser Wille zum Sieg, sodass was ihn sehr ausgemacht hat, was aber auch sehr viel Erfolg gebracht hat. Hubert spielt taktisch ein bisschen spannender, kann aber auch gut mit dem System umgehen, mit den drei Verteidigern, die wir spielen normalerweise. Und bei Union ist es ja auch so, dass das System steht fest und Spieler und Verantwortliche wie Trainer werden dazu passend eingestellt. Ein letzter Aspekt ist halt noch, dass soweit ich weiß, wir noch keinen neuen Stürmer und keinen neuen Verteidigungstrainer haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch notwendig sein wird, weil er ein bisschen anders ausgebildet wurde, denke ich, als Poco, aber gleichzeitig, ja, ich denke, dass sie sich halt auch kennen werden. Die haben, waren zeitgleich aktive Fußballer, auch wenn Poco ja dann länger in Europa auch unterwegs war und nicht so sehr in Belgien. Waren wahrscheinlich dann auch ein Nationalteam kurz zusammen, wenn ich das richtig sehe. Uwe hat von, genau, 2011, das müsste, und hat im August auch gespielt, 2011. Okay, dann nur 2 Spiele, okay. Und wahrscheinlich wird die bekannt, also ich weiß nicht, wie gut die beiden sich kennen, aber ein bisschen werden sie sich schon kennen. Insofern, ja, spannender Move, hat jetzt auch in Belgien keiner so richtig mitgerechnet, wenn ich das richtig sehe, inklusive der Führung von Ohanlöw. Und wir dürfen sehr gespannt sein, wie das jetzt wird. Er wird gegen Charleroi schon an der Seitenlinie sitzen und ja, der Lackmustest ist ja diese 3 englischen Wochen, von denen wir gesprochen haben. Und 2 davon sind halt die harten Spiele, zu Hause gegen Inter und dann auswärts gegen Atletico Madrid. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Abend, startet gut in die Woche und bis bald.